Einen wunderschönen guten Morgen. Noch ist Zeit, sich eine Bibel zu holen. Das würde ich jedem empfehlen. Wer seine nicht mitgebracht hat, dort haben wir eine reiche Auswahl, auch in verschiedenen Sprachen, auch in Farsi, Arabisch, Englisch. Und Deutsch. Lutherdeutsch, Elberfelderdeutsch. Die Wissenschaft sagt, schau herum. Die Geschichte sagt, schau zurück. Die Philosophie sagt, schau in dich. Und das Christentum sagt, schau nach oben. Und das wollen wir auch tun, nach oben schauen, uns nach oben wenden. Da ist unsere Heimat. Dorthin wollen wir uns wenden und das ist unser Ziel. Vor einigen Wochen haben wir in Hebräer Kapitel 3 von der Treue Jesu gelesen. Und von seiner viel größeren Herrlichkeit im Vergleich zu Mose. Noch über das Versagen Israels, die wegen ihres Unglaubens nicht ins gelobte Land kommen konnten. Welch eine furchtbare Geschichte. Und dann vor 2 Wochen haben wir das nächste Kapitel betrachtet, Hebräer Kapitel 4. Und das enthält eine ganze Reihe von Ermahnungen an die Leser. So hatten wir im ersten Vers von Kapitel 4 auch gelesen und gehört, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Und in Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. In Vers 14, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und in Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ja, welch ein Vorrecht. Und vor 2 Wochen konnten wir als abschließende Punkte mitnehmen, eine gesunde Furcht mit der Ermahnung aufeinander Acht zu haben und dass die Verheißung immer noch gilt. Wie wunderbar, auch das dient dazu, dass wir uns gegenseitig ermutigen können und das Zutrittsrecht zum Thron. Welch ein Privileg, lasst es uns nutzen. Dort steigen wir auch gleich wieder ein mit Hebräer 4, 14 bis 16 als kleine Wiederholung. Und das Ziel der heutigen Predigt ist, auf Christus, unseren Hohepriester, zu sehen. Und warum? Damit wir unsere geistliche Reife hinterfragen und unseren Blick auch dafür schärfen. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns als Punkt Nummer 1 eben Christus anschauen, unseren hohen Priester und seine Qualifikation. Der zweite Punkt, wir wollen uns die Adressaten des Hebräerbriefes und deren Entwicklung anschauen, um dann abschließend auf uns selbst zu kommen. Wie ist das mit unserer Entwicklung? Noch eine ganz kurze Vorbemerkung, die besonders den Hebräerbrief betrifft, aber auch die anderen Bücher der Bibel. Wenn wir einen Text verstehen wollen, dann müssen wir auch versuchen zu denken, wie die Empfänger damals gedacht haben. Und wir müssen begreifen, dass wir in der Regel, jetzt gerade auch beim Hebräerbrief, den jüdischen Hintergrund nicht so erfassen oder erfasst haben, wie es eben für die Empfänger galt. Und wir müssen sehen, welches Thema gerade behandelt wird. Also immer auf den direkten und indirekten Kontext achten. Und ein paar Beispiele jetzt nur für Wörter, die wir hören und lesen. Hohepriester oder Schlachtopfer. Die Geschichte Israels. Vielen von uns sagt das natürlich etwas oder auch viel. Aber einigen von uns vielleicht, naja, so ein bisschen oder so eine Ahnung. Und das müssen wir und sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wir einiges wissen sollten, um eben das richtig zu verstehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. In Hebräer 2, Vers 17, dort hatten wir auch vor einigen Wochen gelesen, da geht es um Jesus. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die Sünden seines Volkes zu sühnen. Jesus musste ganz Mensch werden. Und das erkennen wir auch klar, wenn wir das Kapitel 2 vom Hebräerbrief lesen. Er ist wirklich Mensch geworden. Und warum war das auch nötig? Er sollte barmherzig sein und treu. Und das wurde uns auch in Kapitel 3 nochmal so deutlich bestätigt. Und in Hebräer 4, 14 bis 16 lesen wir dann, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, das war der Abschluss vom letzten Mal. Wir haben nicht nur einen hohen Priester, sondern einen großen hohen Priester. Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Und er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Oh, wie wunderbar. Und wir dürfen hinzutreten, was unter dem alten Bund dann nur den Priestern vorbehalten war, und mit Freimütigkeit sogar, und das war eben in der Geschichte, mit Freimütigkeit zu reden, das durfte nicht jeder. Das durften die Sklaven nicht. Ein freier Bürger konnte das Wort frei ergreifen und reden. Wow. Kommen wir nun zum Anfang des heutigen Textes. Hebräer 5, die ersten 6 Verse. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Es gibt einige Parallelen zwischen den Priestern, den levitischen Priestern und dem Priestertum Christi. Aber es gibt eben auch einige Unterschiede. Aber der hohe Priester, der musste eben auch aus Menschen genommen sein. Und doch, genau das traf eben für Jesus zu. Er war ganz Mensch, niedriger als die Engel, aus Fleisch und Blut, und er starb und litt wie ein Mensch. Er war eingesetzt von Gott. Im Alten Testament kennen wir die Geschichte von Saul, der auf Samuel wartete und er kam nicht und er kam nicht und es war so dringend. Und dann hat er selbst diese Rolle übernommen, hat geopfert und das war das Ende seines Königtums. Auch kurz werden hier die Funktionen erwähnt, Gaben darbringen, Schlachtopfer. Und weil der Priester selbst mit Schwachheit behaftet ist, konnte er Nachsicht haben mit den Unwissenden und Irrenden. auf zwei interessante kleine Punkte. Wir kennen das vielleicht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und in die Irre gehen, nur aus Versehen, auch schade, können wir im dritten Buch Mose in Levitikus Kapitel 5 gut nachlesen, Verse 15 und 17, Unwissenheit und in die Irre gehen, beides vom Ergebnis her schuldig. Und der Hohepriester, er musste für sich selbst auch opfern. Und hier ist natürlich der größte und wichtigste Unterschied auch zu Jesus, der eben sündlos gelebt hat. Wow, welch ein Unterschied. Ich könnte mir das so super vorstellen als Hohepriester, wenn du immer opfern musst. Die Menschen kommen Tag für Tag, bringen ihre Schlachtopfer und haben wieder bekennen, was sie wieder falsch gemacht haben. Und du kannst irgendwie immer nur mit dem Kopf schütteln. Sie kommen wieder und wieder und wieder dasselbe. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ist das nicht wie mit den Schülern? Du sagst ihnen etwas und wieder und wieder und wieder. Ach. Und die Erinnerung? Der Hohepriester war auch mit Schwachheiten behaftet. Er musste für seine eigenen Sünden opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird eben von Gott berufen, wie auch Aaron. Christus wurde auch berufen wie Aaron, aber eben nach einer anderen Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. Das kommt später nochmal viel detaillierter in Hebräer Kapitel 7. Aber die Verse, die hier zitiert werden aus Psalm 2 und aus Psalm 110, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, und wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist eine Sprache des Einsetzens, eine göttliche Anordnung über Christus als König und Hohepriester. Und das hat mich auch gleich erinnert an die Apostelgeschichte 2, 36, wo Petrus dann den Zuhörern bekennt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Aber liegt dann eigentlich nicht auch die Frage nahe, okay, der Hohepriester, der hat für sich erkannt, der musste immer wieder opfern für seine eigenen Sünden. Aber von Jesus haben wir nun mal auch gehört und wissen genau, er ist sündlos. Wie kann er da wirklich nachfühlen? Ich meine, er ist sündlos. Ja, denn eben gerade seine Menschlichkeit qualifizierte ihn dazu. Er wurde genau versucht, wie wir. Er hat genauso gelitten, wie wir. Und dann lesen wir in 5 bis 7 die mitreißenden Verse. Also in Hebräer 5, 7 bis 10. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Es gibt im Leben verschiedene Erfahrungen, die wir machen, die uns dann vielleicht lehren, Mitgefühl zu haben. Vieles, was wir selber nicht erlebt haben, und dann erzählt uns jemand etwas davon, mir ist das und das passiert, das und das macht mir große Schwierigkeiten, damit habe ich so zu kämpfen, und du stehst dann auch nicht so. Das ist für mich gar kein Problem. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und das berührt dich gar nicht. Und das ist ein Hindernis, den anderen zu verstehen und ihm mit Liebe zu begegnen. Und so müssen wir eben in unserem Leben manches vielleicht erleben, um Mitgefühl haben zu können, um wirklich auch zu erkennen, ja, ich verstehe jetzt deine Situation nicht, aber ich habe etwas anderes erlebt und ich weiß zumindest, wie etwas im Leben dich beschäftigen und aufwühlen kann und verletzen kann, sodass du dadurch mitfühlen kannst. Und hier scheint es, dass der Autor auf Jesu intensive Erfahrungen im Garten Gethsemane hinweist. Und so werden wir daran erinnert, dass Jesus sich mit menschlichem Leiden identifizieren kann. Bitten und flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Wer kann da noch an Jesu Menschlichkeit zweifeln? Ich denke, ja, Jesus kann wirklich mitfühlen mit uns. Mit unseren Versuchungen und mit unseren Leiden. Und können wir da an Gottes Liebe noch zweifeln, wenn wir in Römer 8, 31 bis 32 doch lesen, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wir haben gelesen und sehen, Jesus ordnete sich unter. 100%. Und die Haltung, die diese Worte hier ausdrücken, ist eben nicht ein zähneknirschender Gehorsam oder ein Sklave oder weil mein Vater das jetzt sagt und mich bedroht, dann tue ich das jetzt eben, aber ich tue es nicht gern. Nein, der Gehorsam von Jesus drückt eine tiefe Gottesfurcht aus und Frömmigkeit und die Anerkennung von Gottes Willen. Und das lesen wir auch. 1. Petrus 2, 21 bis 23. Erstmal hierzu, denn hierzu seid auch ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und so ist er vollendet. Hebräer wieder 5, Vers 9. Vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und wenn wir dann im Alten Testament etwas mehr darüber erfahren und lesen, was das bedeutet, ein hoher Priester zu sein oder ein hoher Priester zu haben, dann können wir vielleicht ein bisschen erahnen, was jetzt der Autor eigentlich von seinen Lesern erwartet hat. Und der nächste Textabschnitt beginnt mit der Aussage, darüber haben wir viel zu sagen. Der direkte Kontext spricht eben von der Priesterschaft Jesu nach einer anderen Ordnung, nicht nach einer aaronitischen Ordnung, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Darüber hat er viel zu sagen. Aber anscheinend haben die Leser noch nicht gezeigt, dass sie dies wirklich vollständig verstanden haben. So kommen wir zu Punkt 2, die Entwicklung der Empfänger des Hebräerbriefes. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Gut, vielleicht lag es am Autor, an demjenigen, der ihn die Botschaft gebracht hat. Träge, wenn das nun so langweilig ist, wie früher in der Schule. Dann müssen wir uns fragen, liegt es nicht eher an den Schülern? Oder ist die Botschaft, ist das Fach so langweilig? Ich kann mich daran erinnern, an die Schulzeit, es gab Fächer, da war ich wacher als in anderen. Und es gab auch Lehrer, bei denen war ich wacher als bei anderen. Aber gucken wir doch nochmal auf uns. Liegt es immer an den Predigten oder an den Bibelstunden, wenn wir uns langweilen und wenn es schon wieder irgendwie... Oder liegt es auch manchmal daran, wie wir zuhören? oder manchmal, wie wir zuhören wollen. Ja, einige Dinge über Christus sind schwer zu verstehen, allerdings nicht, weil sie zu kompliziert sind, sondern weil die Leser hier anscheinend schwer von Begriff waren. Denn während ihr, Kapitel 5, Vers 12, der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Tja. Was wir nicht selber gebrauchen, das verlieren wir wieder. Wie vieles habe ich in der Schulzeit gelernt und habe ich nie im Leben gebraucht. Also ich habe es nicht angewendet, nicht weitergegeben, nicht. Alles weg. So viel. Wow. Aber das war anscheinend hier auch passiert. Und erneut müssen die Lehrer über Aussprüche Gottes belehrt werden, die sie eigentlich schon verinnerlicht haben sollten. Und ich denke, das ist eine gewichtige Aussage hier für Christen über Informationen, die eben nicht weitergegeben werden. Und wer hat Milch nötig? Ein Baby hat Milch nötig und kann auch noch nicht alles vertragen. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft sitzt das Baby dann noch im Hochstühlchen, ist noch angeschnallt, darf noch nicht frei laufen. Naja, und es geht dann weiter, denn jeder, der noch Milch genießt, ist eben richtiger Rede unkundig, denn er ist dann unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und es ist eben genau das, was eben einen Unmündigen auch charakterisiert. In Epheser 4, Vers 14: Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Oder am Anfang vom Korintherbrief: Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Das ist doch unmündig. Und ein Baby, was charakterisiert ein Baby noch, ein Kleinkind? Es schläft ganz viel. Hoffentlich. Okay. Und es hilft auch nicht den anderen. Und ein Punkt ist hier dann auch noch, wenn wir richtiger Rede unkundig sind und wir können es nicht weitergeben, dann ist das, was wir gehört haben nach einiger Zeit, dann verlieren wir die Bedeutung. Wir haben es anscheinend nicht erfasst oder es geht uns verloren. Also das Gegenmittel dazu ist eben, andere auch zu lehren. Ja, es wird gewarnt, es soll nicht, werdet nicht viele Lehrer, aber ich denke auch nicht, dass das damit gemeint ist, dass es nur darum geht, wer öffentlich lehrt und Bibelstunden hält, sondern privat das Evangelium weiterzugeben, darüber zu reden, was uns auf dem Herzen liegt, als Eltern die Kinder zu lehren, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, überhaupt das Evangelium weiterzugeben, das ist damit gemeint. Und es erfordert eben die Entwicklung dieser Sinne. Geübte Sinne zu haben, erfordert Übung. Und vielleicht haben wir vor vielen Dingen so viel Angst, und weil wir es eben nicht geübt haben. Wenn wir etwas können, dann sind wir voller Zutrauen und naja, das kann ich gut. Aber wie viel Übung erfordert ist, wie oft, wie lange hat Paula schon Ratschlag geübt? Und durchs Wohnzimmer und hin und her über Wochen und Monate und was für eine Zeit. Und wie oft hat Eva ihren Handstand geübt? Das braucht einfach eine lange Zeit. Und wie oft üben wir, über das Evangelium zu reden und überlegen vielleicht, wieso hat es jetzt gerade nicht so geklappt? Und dann kommt jemand und gibt den Tipp mit dem Ratschlag, dann musst du die Beine weiter ausstrecken. Und dann, wenn wir uns austauschen, es hat nicht so gut geklappt, naja, frag erst mal den anderen, wo er steht, wie es ihm geht. Und so lernen wir dazu. Das ist wichtig. Aber all diese Übung erfordert von uns vor allen Dingen eins: Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott. Haben wir den Blick nach oben? Habe ich den Blick nach oben? Am Anfang des 6. Kapitels, da wird nochmal jetzt Rückzug genommen auf die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Ja, uns der vollen Reife zuwenden und nicht mehr das, was wir gehört haben, das, was uns dazu überzeugt hat, den Weg mit Christus zu gehen. Und wieso war das jetzt dem Autor auch so wichtig, darauf hinzuweisen? Und an dieser Stelle wird es dann auch sehr, sehr ernst. Denn in den nächsten Versen lesen wir, in den Versen 4 bis 6, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Das klingt nach einer sehr, sehr ernsthaften Warnung. Es ist also möglich, zum Glauben zu kommen und doch wieder abzufallen. Nun gibt es auch Lehren, die sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Und wenn sie dann eben wenn sie dann nicht mehr wiederkommen, dann waren sie eben nie gerettet. Naja, aber das sagt der Text eigentlich so nicht aus. Sie waren erleuchtet, sie haben das Licht des Lebens erkannt, die himmlische Gabe geschmeckt und sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Das heißt, das beschreibt Christen. Welch eine furchtbare Warnung. Und so ist die Frage an uns dann auch in den Versen 7 bis 8, nicht nur an die Empfänger. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Das erinnert doch auch an das Ende von 5. Buch Mose, wählt euch doch Segen oder Fluch. Und welches Land möchten wir sein? Wollen wir nützliches Kraut hervorbringen oder Dornen und Disteln? Ja, wer die Worte der alttestamentlichen Propheten und auch der neutestamentlichen Apostel gehört hat, diesen Regen empfangen hat und treu bleibt, der wird Segen von Gott empfangen. Welches Land willst du sein? Und das bringt uns zum letzten Punkt. Ja, was ist mit meiner eigenen Entwicklung? Ich habe für uns fürs gemeinsame Essen ein paar Aufsteller für die Tische vorbereitet, sodass wir die Möglichkeit haben oder die Ermutigung, wenn wir miteinander essen, vielleicht nicht über das Fußballfinale heute zu sprechen, sondern über etwas anderes. Trittst du mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade? Oder Jesus lernte, obwohl er Sohn war, den Gehorsam. Kannst du ein Beispiel geben, wie du in geistlicher Hinsicht Gehorsam lernst? Bist du träge im Hören? Ja? Also, wenn ja, möchtest du das ändern? Ja? Wie? Lass uns drüber reden. Möchtest du das ändern? Nein? Warum nicht? Genießt du nur Milch oder auch feste Speise? Kannst du jemandem in der Bibel den Weg zur Rettung zeigen? Die Gründung der Gemeinde? Die Liebe Gottes zeigen? Siehst du die Gefahr geistlicher Unreife? Wohin führt sie? Oder vielleicht dann die wichtigste Frage: Hast du Sehnsucht nach Gott? Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir das gemeinsame Essen auch dafür nutzen, uns gegenseitig diese Fragen zu stellen. Und von daher ist das wunderbar, jetzt zusammen zu sein, gemeinsam unseren Gott anzubeten und daran zu denken, dass wir einen treuen hohen Priester haben. Dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade. Dass wir mit allem zu ihm kommen können. Lasst uns nach oben schauen und darüber nachdenken. Hast du Sehnsucht nach Gott? Und manchmal ist es so, wenn wir sagen, nein, ich will nicht, dann will ich, dass ich will. Versteht ihr? Wir können vieles, können wir eben nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber wir können Gott eben bitten und Gott ist ein gnädiger Gott. Vertrauen wir auf ihn und hinterfragen wir uns gemeinsam. Machen wir uns Mut. Amen.